Heute zu Gast, Projektmanager für den IoT und Spezialist für den Bereich Automatisierungstechnik, Kevin Munzert von IFM.
Und dann kommt man ja in so eine Diskussion und dann fragt man den Kunden, okay, was hat er jetzt für ein Problem? Also was will er gerne machen und warum macht er das nicht? Hm. Und das ist halt meistens so der Krux an der Sache, wo dann gesagt wird, naja, die Kabelwege sind zu teuer oder es ist zu weit weg oder ich habe die Kenntnisse nicht, um gewisse Sachen umzusetzen. Mhm. Und da hole ich meist immer ab, dass ich dann halt auf meinen Erfahrungsschatz so ein bisschen dann kram in der Schublade und sage so, naja, okay, wir haben diese Bausteine und wenn wir die und die so zusammensetzen, dann könnten wir eine Lösung für den Kunden bauen mit den Möglichkeiten, die es schon gibt. Nur man verbindet sie und verknüpft sie. Und da ist der Kunde natürlich immer dankbar, dass man da jemanden abholt, weil die meisten Kunden sagen, ich will, aber ich weiß nicht wie.
Herzlich willkommen zum IoT Bar Talks Podcast.
Herzlich willkommen zur 5. Folge von den IoT Bar Talks. Heute hat mein Kollege Philipp Übers den Kevin Munzert von IFM Elektronik zu Gast. Und ja, die beiden sprechen über die Entwicklung des IoTs bei IFM. IFM ist ja einer unserer wichtigsten Vertriebspartner in dem Bereich. Und ja, Kevin kommt sozusagen aus dem Maschinenraum. Er hat sehr viel technische Erfahrung, sehr viel praktische Erfahrung, aber auch die Erfahrung aus der Kundensicht. Und deswegen sind wir mega happy, ihn dabei zu haben, ihn als Counterpart sozusagen bei der IFM zu haben, um das Projekt voranzutreiben dort. Er betrachtet sehr viele Aspekte immer aus der Kundensicht und deswegen sind seine Inputs enorm wichtig und auch richtig spannend. Ich will gar nicht so viel vorweg sagen. Ich lege den Schalter um. Viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen zu den IoT Bar Talks und ich freue mich ganz besonders am späten Freitagnachmittag auf meine Talkrunde mit Kevin Munzert von der IFM, denn wir beide arbeiten jetzt schon relativ lange zusammen. Und deswegen freue ich mich einfach mal in einer lockeren Atmosphäre mit dir ein bisschen zu quatschen, mal ein paar Erfahrungen auszutauschen, ein bisschen über IoT zu sprechen und einfach so das ganze Thema, was gerade so abgeht, was uns alle so ein bisschen betrifft, mit dir einfach mal durchzugehen und vielleicht auch die ein oder andere deiner Philosophien, deiner Innovationen, die du jetzt so siehst in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren, auch einfach mal nochmal für unsere Zuschauer so ein bisschen zusammenzufassen, was so abgeht. Wir kennen uns ja jetzt schon relativ lange, seit gut über einem Jahr eigentlich.
Ja, genau.
Und arbeiten auch eigentlich Hand in Hand zusammen. Und man muss sagen, du bist bei der IFM ja so ein bisschen sowas wie so ein Hidden Champion, ne, sag ich jetzt mal.
Danke.
Ja, sehr gerne. Ne? Denn das IoT-Ökosystem wäre nicht so, wie es ist, wenn du nicht im Hintergrund immer wieder viele neue Innovationen, deine Erfahrungen auch aus der Automatisierungstechnik mit einbringen würdest. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und IFM ist ja auch unser wichtigster Partner, einer unserer wichtigsten Partner im Zusammenhang mit dem ganzen IoT-Universum. Mhm. Aber jetzt vielleicht nochmal ganz kurz für Sie zu Hause. Stell dich doch mal ganz kurz vor, vielleicht in 1, 2 Sätzen. Wer bist du? Was machst du gerade bei der IFM?
Also mein Name ist Kevin Munzert. Bin jetzt seit einem Jahr bei der IFM. Und habe direkt relativ zu Beginn das Projekt des IoTs bekommen. Als Ansprechpartner gerade auch für die Autosend, so dass man dann halt dass das halt Hand in Hand übergeht und dass man einen Ansprechpartner hat, damit auch gewisse Sachen einfach schneller vonstatten gehen und dass es für euch angenehmer ist und für das
ist es auf jeden Fall
und für das Produkt natürlich. Ja, aus diesem kleinen Projekt ist dann doch ein Vollzeitjob geworden, weil es doch viele Sachen gibt, die zu beachten werden müssen und die wir im Hintergrund natürlich realisieren wollen, damit der Kunde eine Plug-and-Play-Variante hat.
Richtig. Ja, also das ist ja auch so ein bisschen das oberste Ziel, was wir verfolgen, also grundsätzlich. Und deshalb arbeiten wir auch so schön Hand in Hand. Das ist eigentlich
täglich.
Immer sehr täglich.
Täglich.
Täglicher Austausch.
Jeden Tag.
Meistens über Teams aktuell, weil es ja die Situation leider so von uns verlangt, dass wir das so tun. Aber ich freue mich auch, dass wir uns mal nach langer Zeit wieder live sehen.
Ich glaube, ja. In den letzten 6 Monaten haben wir uns, ist das das zweite Mal?
Das eine Mal, das verschweigen wir jetzt. Das war auch ein Bar-Talk.
In einer anderen, ohne Kamera.
Ohne Kamera. Da konnte man dann. Ja. Okay, cool. Du hast ja mir schon häufiger davon erzählt, dass du super viel Erfahrung im Bereich Automatisierungstechnik hast. Du hast viele verschiedene Firmen durchlaufen, hast da viele verschiedene Rollen gehabt. bist auch gelernter Automatisierungselektroniker. Kannst du mal ganz kurz so ein bisschen deine Agenda vielleicht ganz kurz erzählen? Welche Stationen hast du gemacht? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Also ich habe einen Weg gewählt, der jetzt nicht das Studium betrifft, sondern den praktischen Weg, wie du gerade schon erwähnt hast.
Genau.
Eine Berufsausbildung zum Automatisierungstechniker beim Versorgungsunternehmen hier in der Region, relativ groß. Und durfte da schon reinschnuppern. Danach hat es mich dann verschlagen, dem Vaterland ein wenig zu dienen, 4 Jahre. Mhm.
Auch sehr interessant tatsächlich.
Ja, definitiv.
Interessante Zeit bestimmt.
Absolut. Möchte man auch nicht missen, wenn man dort gewesen ist. Ja. Prägend, definitiv. Mhm. Und danach war es dann halt so, dass ich gesagt habe, okay, ich komme aus der Automatisierungsindustrie, ich will da wieder hin. Mhm. Habe mich dann im Service so ein bisschen mal durchgekämpft, um auch so eine Kundenbindung mal zu spüren. Mhm. Was ist dem Kunden eigentlich wichtig? Das habe ich einige Jahre gemacht.
Deswegen treibst du das immer so.
Ja, genau. Da habe ich halt natürlich den Kunden im ganzen starken Vordergrund, weil wenn man vor dem Kunden steht und Rede-Antwort stehen muss, dann weiß man, was für den Kunden einfach wichtig ist. Ja. Das war in dem Kältebereich und danach bin ich dann in der Stahlindustrie untergekommen. Es ist ein wenig robuster, ein bisschen mehr Automatisierung ist dort noch angesagt, sage ich mal. Und da war ich dann halt zu Beginn in der Instandhaltung, war derjenige, der bei IFM, Autosend und sonst wo anruft und sagt, ich brauche Hilfe.
Ah, okay.
Da kommt dann der zweite Punkt her, wo ich natürlich wieder den Kunden ganz stark im Fokus sehe. Mhm. Und habe mich dann da weiterentwickelt, um Projekte auch realisiert, der Automatisierungstechnik, Schaltpläne zeichnen, komplette Anlagenmodifizierung. Mhm. Genau.
Das heißt, da auch schon mal so ein bisschen, ich sag mal, da reingeschnuppert, wo du jetzt bist irgendwo.
Teilweise. Genau, genau. Und bin dann nach dem zu einer Firma gegangen, die schon mit IoT-Lösungen seit 10, 15 Jahren arbeitet. Mhm. Und im People-Counting-Bereich. Das heißt, die schicken alle Personenzahldaten in Deutschland und international halt in eine Cloud. Mhm. Und da waren schon die ersten Berührungspunkte, wo man sagt, okay, man hat irgendwo ein GSM-Modul, ein Hardware-Produkt und die Daten werden in die Cloud gepusht.
Also, das heißt, von Anfang an seit Stunde Null irgendwo ein bisschen mit dabei. So.
Stunde Null würde ich jetzt nicht sagen, aber ich kenne zumindest die Anfänge und viele Sachen, die heute Thema sind, die waren damals auch schon Thema. Und das ist halt immer sehr interessant, wenn man
Hast du mal zwei Beispiele vielleicht? Das würde mich jetzt persönlich total interessieren. Was war denn damals Thema, was heute auch noch Thema ist?
Kommunikation, ganz großes Thema. Was passiert? Also, wir haben heute eine schwarze Box und wir hatten damals auch eine schwarze Box.
Keiner wusste so genau, was passiert.
Ja, genau. Es gibt halt viele Leute, die irgendwo was entwickelt haben, aber die Leute, die vor Ort das Produkt vorantreiben, im Support, Management oder selbst der Kunde, der fragte sich halt oft, was passiert denn jetzt oder wo bleiben die Daten stecken? Und genau das Thema war damals halt auch. Mhm. Und deswegen haben wir ja schon mal gesprochen und hatte gesagt, schön wäre, wenn wir so einen Datenlogger hätten, wo man wirklich sieht, was passiert eigentlich? Mhm. Wo bleiben die Daten hängen? Bis wo ist er gekommen? Mhm. Und das sind halt diese Themen oder die Erfahrung, die von damals kommt, die ich natürlich heute ein bisschen einbinden möchte, wo man sagt, okay, das hat uns damals ein Stück weit geholfen.
Ja.
Das kann uns, denke ich, heute auch noch helfen.
Und wir müssen auch nicht das Rad neu erfinden und die Fehler von damals wiederholen.
Absolut.
Das kommt noch dazu. Also das wäre auch einfach dämlich.
Ja, genau.
Dazu sagen.
Ja, absolut.
Ja, cool. Danke für den kurzen Überblick. Oder hast du noch was, was du noch loswerden willst an der Stelle?
Danach ging es halt noch mal so ein paar Firmen rauf und runter und war dann halt auch in der Lasermesstechnik tätig.
Mhm. Auch ein sehr interessantes Thema.
Genau.
Ich finde, ja.
Lasermesstechnik, autonome Krananlagen, das dritte Auge für den Kranführer, so hatten wir das mal genannt, einige Produkte.
Ja.
Sehr umfangreich halt, weil es natürlich auch sehr softwarelastig gewesen ist.
Mhm. Und, kann ich mir vorstellen.
Genau. Aber.
Und da habt ihr auch schon mit IoT so ein bisschen
was
gemacht oder eher so dann lokal?
Es war lokal, aber es gab ja natürlich immer das untere System, das Messsystem mit der Software, die quasi als Blackbox fungierte, die einfach funktioniert. Aber natürlich wurden die Daten an Operator System hochgepusht, wo man dann auch per Remote auf die Anlagen zugreifen konnte. Also man sitzt im Büro, egal wo, und ich kann auf den Kran in den USA zugreifen und kann ihn nicht steuern. Aber ich kann zumindest die Messanlage beeinflussen, indem ich sage, ich starte was neu, ich lese Daten aus, schaue live zu. Das war damals schon, oder schon lange ist das möglich. Aber durch Sicherheitsaspekte sind natürlich auch viele Betreiber, die immer wieder weggehen davon.
Kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben gemeinsam mit der A&D Automation und Digitalisierung ein Sonderheft gemacht. Schwerpunkte sind Digitalisierung, IoT, neue Geschäftsmodelle unter dem Titel Wir müssen reden. Da kommen auch Partner von uns zu Wort, zum Beispiel der Bernd Groß von der Software AG, Michael Strauß von IFM und Wilfried Hülsmann-Terno von der Telekom. Das Heft erscheint ab dem 5.11. Gibt's bei uns oder beim Verlag A&D. Wer so ein Exemplar haben möchte, kommt einfach auf mich zu. Ich schick's raus. Danke.
Ja, cool. Jetzt haben wir ja Freitagnachmittag, ne? Ja. Kurz vor Feierabend. Ich sag mal Prost. Ne?
Ja,
schon mal so ein bisschen
gerne.
Zum Einläuten in den Feierabend.
Definitiv.
Ach, schönes Geräusch.
Ja, und
geht ja gleich.
Gutes Bier, ne?
Ja, geht ja gleich bei dir direkt weiter in den Garten, denke ich mal.
Ne? Ah, absolut.
Also, ich meine, ein Bier ist kein Bier. Dann ja. muss ja der Freitagabend muss ja auch schön eingeläutet werden. Du hast mir erzählt, dass du vor einiger Zeit deinen Garten mal komplett neu gemacht hast. Ne? Du hast ja vor ein paar Jahren ein Haus gekauft,
genau. Und
hast jetzt den Garten nochmal richtig abgegradet. Und da ist auch so ein Thema, was mich persönlich total interessiert, weil du dich auch ja nicht nur in dem Automatisierungsumfeld jetzt bewegt hast lange, sondern auch jetzt im IoT-Umfeld sehr vertraut bist mit den Lösungen. Und du hast jetzt angefangen, deinen Garten zu automatisieren.
Ja.
Und dir da so deine eigene, ja, ich sag mal, deine perfekte Lösung zusammenzubauen.
Richtig.
Erstmal würde ich gerne wissen, warum nutzt du nicht das, was es schon gibt?
Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist da einfach auch der Spieltrieb,
okay.
Wo man herkommt, dass man sich denkt, dass die fertige Lösung, die definitiv gut sind,
ja.
Aber die vielleicht nicht, ja, sie sind halt nicht individuell. Also man muss halt immer irgendwo Abstriche und Kompromisse eingehen und deswegen gibt es auch viele Firmen, Maschinenbaufirmen, die sagen, ja, es ist schön, was es als Standard auf dem Markt gibt, aber ich brauche wieder eine komplett individuelle Lösung, die bei mir viel, viel besser passt, dass ich effektiver bin. Und ja, als Automatisierungstechniker ist man natürlich dann auch jetzt in diesem Bereich dann aktiv. Und meine Freundin findet das nicht ganz so praktisch und gut, weil sie immer ein bisschen Sorge hat, dass halt der Rasen kaputt geht oder dass das die Bewässerungssteuerung nicht funktioniert oder sonst was. Will ich jetzt auch nicht verneinen, dass es nicht so ist.
Das ist ja auch Entwicklung. Ne?
Genau, ist ja auch Entwicklung. Ne? Aber absolut, das IoT-Business hat mich da durchaus beeinflusst. Denn ich habe zu Hause eine S5, eine SBS von Siemens, habe ich mir gedacht, die kann ich einsetzen. Dann habe ich noch eine S7 und jetzt das neueste Modell und eine HMI. Aber jetzt muss man halt sagen, es ist natürlich alles auch sehr kostenintensiv, das umzusetzen für drei Ventile und sieht alles schön aus, aber alles Industriestandard. Und da kommt natürlich jetzt der IoT-Bereich mir und spielt mir gut in die Karten, dass ich sagen kann, okay, warum nutze ich nicht?
Muss nicht alles IoT? Hart verdrahten.
Ich kann mir die 30 Meter Kabel sparen und ich gehe über die Cloud.
Ja, 30 Meter Kabel sind auch nicht so günstig.
Absolut.
Also und vergraben ist auch sehr aufwendig.
Weil genau.
Du willst sie auch nicht offen rumliegen. Ja.
Genau. Also da kann ich diese Methoden halt nutzen und kann einfach sagen, dass ich die Bestandsautomatisierungssysteme mit den neuen Automatisierungssystemen und ja, alle Welt spricht von Raspberry Pi, der ist natürlich auch im Einsatz.
Klar.
Aber alle können miteinander reden und kommunizieren.
Das ist natürlich stark. Und du bildest dich auch jetzt so ein bisschen weiter, ne? Du hast gesagt, du willst noch mal ein bisschen mehr coden lernen.
Genau.
Ne? Und dir auch dann deine Programme selber schreiben irgendwie.
Genau.
Also das ist so dein Ziel.
Ja, richtig.
Dass du sagst, okay, ich möchte
momentan ist es ja so, dass ich aus Automatisierung, also S7, natürlich sind da die AWL, SCL, strukturierte Text halt und alles, was du, da bin ich halt sattelfest.
Ja.
Aber was jetzt natürlich dann JavaScript, HTML-Code, dass man sagt, man macht sich sein eigenes Dashboard und
Python ist die Zukunft.
Ich habe es gelesen. Ja. Also ich habe gelesen, die drei Sprachen, die ist Python und JavaScript, obwohl JavaScript schon vor langer Zeit mal ein bisschen totgeredet wurde, habe ich mal gelesen auch.
Das also, ist wahrscheinlich vor meiner Programmierzeit, aber weiß ich nicht.
Ja, absolut.
Kann sein.
Aber dieses Ökosystem finde ich sehr interessant.
Ja.
Also wo das eigentlich auch alles herkommt. Also der HTML5-Code und JavaScript. Und ich denke, naja gut, ich werde keine Webpages machen. Aber die Logik im Hintergrund, baut halt darauf auf. Ne?
Und, genau. Das stimmt. Und was finde ich jetzt wiederum ganz... Was sagen denn so deine Freunde, wenn die dann abends zum Bierchen kommen oder zum Grillen kommen und sehen, was du da alles für die ja vielleicht Schwachsinn machst? Ne, weil du könntest ja jetzt auch einfach, sagen wir mal, was nehmen, was es schon gibt. So Stichwort Smart Home, da gibt es ja schon einiges an Lösungen. Ne, und du baust dir das alles selber. Was sagen die so dazu? Haben die da Verständnis für?
Ja, schon. Aber ich glaube, für die ist das immer so eine... wenn wir grillen oder wenn wir Freunde haben, ist das immer so ein bisschen wie... was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Was funktioniert anders? Ja. Ich hatte jetzt aktuell oder das letzte Beispiel und jetzt gerade in der schwierigen Zeit durch Corona und ist ja auch so, dass soziale Kontakte
schwierig
mit Freunden sich mal verabreden, was gemeinsam essen gehen. Das ging ja alles zurück und wir hatten gesagt, okay, wir müssen mal irgendetwas machen. Wir müssen mal gucken, dass wir eine kleine Gruppe von 2, 3, 4 Leuten, dass wir mal Barbecue halt freitagsabends machen. Mhm. Und ja, und da kam natürlich auch IoT wieder zum Einsatz. Und ich habe diesen Bierkühlschrank im Keller mit dem IoT ausgestattet und einen Temperaturfühler und habe dann den Kühlschrank eingeschaltet. Der war voll. Und wenn die Temperatur von 6 Grad erreicht wurde, dann gibt's eine E-Mail an jeden, der eingeladen ist. Das Bier ist kalt, morgen 19 Uhr.
Die kam natürlich nachts um 2 und alle werden erstmal wach, weil
natürlich. Ja, gut, das habe ich nicht bedacht. Aber ich habe halt immer den Sleep Mode drin im Telefon. Ja. Bei mir kriege ich keine Push-Nachricht.
Das ist das Eigennutzen. Genau. Sehr schön. Und die sagen dann: Mein Gott, bist du eigentlich vollkommen verrückt, was du hier alles machst? Oder sind die so offen dafür, für die Technologie, dass sie sagen, hey, das finde ich auch interessant, da könnte ich mir auch vorstellen, mal so ein bisschen reinzugehen?
Teils, ne? Also man muss natürlich mal gucken, wo die Leute ihre Schwerpunkte haben, wo kommen sie her, wie viele Berührungspunkte haben sie damit. Deswegen würde ich sagen, ist das so ein bisschen geteilt. Mein bester Freund, der ist sehr affin bei sowas. Er sucht gerade selber ein Objekt und das sehe ich natürlich als neue Herausforderung für mich an.
Das einmal komplett durchzuautomatisieren.
So, und ja. Also deswegen hat man da immer eine schöne Diskussion, was könnte man anders machen und besser machen. Und es ist Wahnsinn, was heute geboten wird als Standard und was man individuell sogar noch hinzufügen kann. Was natürlich immer den einen oder anderen Abend oder das Wochenende mal raubt.
Ja, aber wenn man Spaß dran hat, ist das ja quasi Freizeit.
Genau.
Ne? Also wie soll man es anders sagen?
Genau.
Nee, worauf ich eigentlich hinaus will, ist so ein bisschen, wir sprechen da häufiger drüber und ich würde das auch ganz gern vielleicht nochmal so ein bisschen mit dir durchdiskutieren. Was ich so sehe, ist so ein bisschen das Problem, dass derjenige, der jetzt mit IoT vielleicht noch nichts zu tun hat oder mit dem ganzen Bereich Automatisierung oder Technologie, den von neuen Innovationen zu überzeugen, ist natürlich immer so ein bisschen die Herausforderung. Deswegen fand ich das Beispiel eigentlich ganz gut. Wie machst du das denn bei deinen Freunden? Wie wächst du deren Interesse so ein bisschen? Zeigst du denen, was geht, oder zeigst du denen, wie du es machst, oder zeigst du denen, was möglich ist?
Ja, also man möchte natürlich das, was man selber gemacht hat, den Leuten immer schön präsentieren. Ja. Das ist ja normal. Die Frage ist halt, wie man das immer macht. Am besten ist, man macht das immer so nebenbei, als ob das eine Selbstverständlichkeit ist. Also man sitzt dann halt irgendwo und man sagt...
Ist ja klar, dass der Springer alleine angeht.
So, oder man sitzt einfach so und sagt, ach, die Jalousien, die nerven mich gerade. Oder Alex, fahr mal mit die Jalousien runter. Und obwohl da ein normaler Motor drin ist, normaler Lichtschalter und so, man hat einfach im Intern was gebaut und zusammen verknüpft und man sieht das als normal an. Und dann kommt natürlich mal, oh, was ist das denn jetzt gewesen? Ja, das ist doch Standard
normal
heutzutage. Ja. Aber dann kommt man halt in dieser Diskussionsgrundlage, die ich sehr interessant finde, wo Leute dann halt auch manchmal fragen, was hast du denn da gemacht? Und jetzt ist egal, ob sie das verstehen, was umgesetzt wurde oder nicht, sondern einfach das Interesse ist da, was hast du gemacht? Und dann kommt natürlich auch schnell wieder so ein Kostenfaktor-Thema. Ist das teuer? Muss ich jetzt alles umbauen? Und jetzt würde ich sagen, wir sind langsam an so eine Zeit, wo man nicht mehr sagen muss, okay, man muss die teuerste Variante wählen, sondern wir können alle Varianten, die es auf dem Markt gibt, verknüpfen, von teuer bis günstig. Und man pickt sich das raus, was man will.
Ja, wenn man weiß, was man braucht, ist das wahrscheinlich sehr, sehr einfach.
Ja.
Und wenn du das jetzt mal, ich meine, du hast ja auch viel Kundenkontakt so in deinem Daily Business, wenn du das jetzt mal so ein bisschen abwälzt auf das, was du tagtäglich mit deinen Kunden aus der Industrie erlebst, wie würdest du da sagen, wie gehst du da in so ein Gespräch, sagen wir mal, du möchtest jetzt jemandem wirklich gar nicht, um es ihm zu verkaufen, sondern vielleicht, um ihm von der Innovation, von der Lösung zu überzeugen. Wie würdest du den versuchen abzuholen, den Kunden?
Ist natürlich wirklich eine schwierige Frage. Es ist natürlich immer so, man muss immer prüfen.
Aber das ist die Frage, die mich interessiert.
Absolut.
Die schwierige
Frage. Kann ich verstehen. Ich glaube, die interessiert bestimmt noch ein paar Leute da draußen.
Ja, auf jeden Fall.
Die Schwierigkeit ist natürlich, oder man muss natürlich erstmal abklopfen, was will der Kunde machen? Also das ist immer so das Erste. Ne? Also fragen, was stellt er sich vor, was möchte er machen? Und dann, was hat er für Möglichkeiten? Und dann auch natürlich, wie sieht das Budget aus? Also lässt das Budget überhaupt gewisse Sachen zu?
Ja.
Und dann kommt man ja in so eine Diskussion. Und dann fragt man den Kunden, okay, was hat er jetzt für ein Problem? Also was will er gerne machen und warum macht er das nicht? Und das ist halt meistens so der Krux an der Sache, wo dann gesagt wird, naja, die Kabelwege sind zu teuer oder es ist zu weit weg oder ich habe die Kenntnisse nicht, um gewisse Sachen umzusetzen. Und da hole ich meist immer ab, dass ich dann halt aus meinem Erfahrungsschatz so ein bisschen dann kram in eine Schublade und sage so, naja, okay, wir haben diese Bausteine und wenn wir die und die so zusammensetzen, dann könnten wir eine Lösung für den Kunden bauen mit den Möglichkeiten, die es schon gibt. Nur man verbindet sie und verknüpft sie. Und da ist der Kunde natürlich immer dankbar, dass man da jemanden abholt, weil die meisten Kunden sagen, ich will, aber ich weiß nicht wie.
Ja.
Das ist einfach immer der Punkt.
Das heißt, du versuchst dich so ein bisschen wirklich erstmal Zeit zu lassen, erstmal hinzusetzen und die Problemstellung auch nicht nur oberflächlich zu betrachten, sondern auch wirklich zu analysieren und herauszufinden, was ist vielleicht auch der Treiber für überhaupt das Interesse an so einer Lösung.
Genau.
Ja, zum Beispiel Kosten sparen, Ressourcen sparen, Durchsatz erhöhen oder was auch immer. Das sind ja so die eigentlichen Treiber von dem Einsatz von Innovationen. Das sind ja natürlich monetäre Aspekte. Muss man einfach mal so sagen, Absolut. Weil sonst würde ich es ja gar nicht machen. Never touch a running system. Ne?
Absolut.
Das ist tatsächlich auch so ein Credo, was ich immer wieder so ein bisschen mitbekomme, was ich immer höre, wo die Skepsis ist halt tatsächlich sehr hoch aktuell. Das ist so aus meinem Erfahrungsschatz jetzt so auch gewachsen, dem Umgang mit den Kunden, dass halt da erstmal die Skepsis sehr hoch ist. Funktioniert das denn auch alles wirklich so, wie es soll? Kriege ich da den Mehrwert raus, der mir versprochen wird?
Vor allem Cloud.
Cloud ist natürlich auch so ein Thema.
Oh, ist das sicher? Was passiert mit meinen Daten?
Datensicherheit.
Also das ist
ein Riesenthema.
Absolut.
Keine Frage. Ne? Und das ist natürlich auch spannend, wie sich dann, sagen wir mal, so ein großes Unternehmen wie die IFM dahingehend positioniert, ja, wie die auch, sagen wir mal, ihre Produktpalette auch in den digitalen Bereich jetzt anfängt zu transformieren. Ich meine, wir haben es ja gelesen, auch Moneo Configure jetzt auf den Markt gekommen.
Genau.
Ne? Das heißt, der erste Baustein von einem riesigen Software-Werkzeug, was da kommen wird. Und finde ich immer super spannend, wie dann auch so ein Unternehmen versucht, den Kunden abzuholen, die ja wirklich fest in der Maschinenbau verwurzelt sind.
Genau.
Und vielleicht seit Jahrzehnten immer den gleichen Sensor bestellen, weil der funktioniert ja.
Ne? Absolut.
Ne? Also ich sag mal so, ein IFM-Sensor, da wirst du mir recht geben, den baust du da ein und der funktioniert. Und irgendwann fährt dann ein Förderband drüber und dann ist der hin und dann kaufe ich den gleichen nochmal, weil der hat ja immer funktioniert.
Richtig.
So, also, ist ja so ein bisschen.
Genau, absolut. Ne? Also da bin ich, wenn die Messbereiche stimmen,
klar.
Und Spezifikationen des Sensors, warum soll ich einen anderen verbauen? Denn oftmals habe ich ja auch eine Haltevorrichtung montiert oder so, wo ich sage, jetzt muss ich ja was Neues bauen für einen anderen Sensor, der vielleicht eine andere Bemaßung hat oder so. Ja. Also von daher kann ich den Maschinenbau da absolut verstehen.
Ja.
Und deswegen werden ja auch viele Sensoren von den Maßen her identisch wieder nachgebaut, aber wir packen einfach ein bisschen Intelligenz in den Sensor hinein. Und dann ist natürlich den Kunden überlassen. Nutzt er diese Intelligenz? Ja oder nein?
Stichwort IO-Link wahrscheinlich.
Genau.
Ne? Für meinen Begriff bist du auch ein IO-Link-Experte. Ne? Also du kennst dich auf jeden Fall sehr gut ja auch mit industrieller Kommunikation aus im Allgemeinen. Also nicht nur mit, wie automatisiere ich einen Prozess, sondern auch mit, wie kommunizieren meine Devices untereinander. Mal abgesehen von der drahtlosen Verbindung jetzt ins Internet, das kommt jetzt noch dazu, erschwerend.
Ja, es wird mehr anstatt weniger.
Da kommen ja jetzt, fast wöchentlich irgendwie neue Technologien auch dazu, die auch interessant sind. Und jeder hat seine Daseinsberechtigung. Wie ist das denn so Richtung, wenn man jetzt mal auf IO-Link trifft oder auf IO-Link guckt, wie würdest du sagen, ist da so die Marktakzeptanz aktuell bei den Verwendern, also wirklich beim Benutzer, ist da die Bereitschaft hoch, IO-Link zu verwenden oder bleibt man da erstmal noch so ein bisschen bei 4 bis 20 mA oder DI, DO?
Ich glaube, dass viele bei dieser Einheitssignal-Analog-Signal-Variante bleiben. Mhm. Neue Firmen oder andersrum, Maschinenbauer, die neue Maschinen bauen, die schauen natürlich mal nach rechts und links, okay, was können wir denn verbauen und was ist effektiver. Nehmen wir jetzt mal ein neues Werk, was gebaut wird in der Automobilindustrie. Da ist ja alles komplett automatisiert. Und dann tun sich natürlich auch die neuesten Komponenten, um mehr Verdrahtungsaufwand zu sparen, um mehr Informationen zu bekommen, um noch effektiver den Prozess zu gestalten. Mhm. Und da komme ich dann nicht mehr so richtig um IO-Link vielleicht herum, um noch mehr Effizienz aus dem Sensor zu holen. Andere Bestandsanlagen, wie du schon zu Beginn sagtest, da wird der Sensor nachgekauft und dann heißt es ja, den Sensor, den haben wir gar nicht mehr.
Ja.
Und dann ist erstmal das ja,
wird eine demotiviert. Träne, beim, eine Träne eine, verdrückt.
Ja. Absolut eine Träne verdrückt. Mhm. Aber es gibt ja immer ein Nachfolgeprodukt, welcher dann einfach die Intelligenz hat. Ja. Und der Kunde setzt ihn ein und nutzt ihn halt genau wie vorher weiter. Mhm. Und man denkt sich, leider geht die Intelligenz jetzt verloren, weil er sie nicht verwendet. Mhm. Und da mache ich jetzt auch gar keinen Vorwurf, den Bediener oder dem Benutzer oder der, der den Sensor kauft. Denn oftmals ist es so, woher soll er es wissen?
Und klar, wenn der Wissenstransfer nicht da ist.
Genau. Ne? Und, also. Und das ist aber, glaube ich, das ganz große Thema. Ich glaube, viele sind bereit für neue Technologien, weil sie merken, ich nehme jetzt mal zum Beispiel einen Standhalter. Mhm. Wenn er jedes Mal hinlaufen muss, jeden Tag und muss irgendwie einen Sensor austauschen, weil der kaputt geht auf eine Nachtschicht, dann sollte man sich ja erstmal fragen, warum geht der immer kaputt? Mhm. Vielleicht ist ja irgendwie konstruktionstechnisch irgendwas nicht so clever gelöst. Ja. Aber wir nehmen das jetzt mal hin, weil es so ist.
Geht nicht anders.
Geht nicht vielleicht. Anders. So, wenn jetzt ein Sensor einen Kabelanschluss hat und er muss jetzt das Kabel durch eine Kabeltrasse von 10 Metern oder 5 Meter immer wieder austauschen und mittauschen und den Deckel öffnen und alles rausziehen. Und
mit dann einem Tastersensor noch irgendwelche Schaltabstände genau. einstellen.
Und dann ist halt die Frage, so, wo ich denke, so, wie effektiv ist das und wie demotivierend ist das natürlich für denjenigen, der den austauschen muss. Und wenn wir jetzt bei IO-Link gucken, das alles halt mit M12 angeschlossen ist, direkt am Sensor, das heißt, den Kabelweg, den können wir uns schon mal sparen. Also ich behaupte mal, dass man sich gegebenenfalls vielleicht sogar bis zu 70% Zeit gespart hat, weil der Kabelweg ist der lange Weg.
Ja.
Und wenn wir jetzt IO-Link nutzen könnten, würden in der Anlage, hätte man natürlich noch den eleganten Vorteil, ich kann den IO-Link Master, also das Device, was alles verwaltet, so parametrieren, dass erkannt wird, ist es überhaupt der richtige Sensor, den der Mitarbeiter wieder anschließt oder ist es ein falscher Sensor? Weil das kann natürlich auch passieren. Ein Sensor wird angeschlossen, 4 bis 20 mA, anderer Messbereich und schon verhält sich die ganze Maschine anders.
Ja. Das ist schön, dass wir jetzt mal so ein bisschen einen Einblick auch kriegen, wirklich aus der Praxis. Ne? Man kann ja mal viel theoretisch reden. Ne? Das machen wir alle sehr gerne, dass wir, ja, uns auch irgendwelche Features oder was theoretisch irgendwie nahelegen. Aber ich finde es auch immer mal wichtig, aus der Praxis Stimmen zu hören. Und da du ja auch echt aus der Praxis kommst, was ich sehr zu schätzen weiß, auch so im täglichen Miteinander und Miteinander entwickeln, ist wirklich immer guter Input, der da kommt. Finde ich es halt super interessant, auch mal zu wissen, okay, was ist jetzt wirklich der Nutzen für das endanwendende Unternehmen? Ich meine, klar, dass man dadurch dann Kosten spart und Zeit spart und so, das liegt auf der Hand. Aber wie ist es vielleicht auch für denjenigen, der dann den Sensor halt tauscht? Ne, Fehleranfälligkeit wird reduziert, wenn das System das automatisch erkennt. So Thema, ne, auch automatisches Parametrieren. Ne, wenn ich jetzt einen Sensor austausche, ich kann den ja auch direkt Backup and Restore, heißt es bei EFM.
Absolut.
Ne, ich kann den ja auch direkt austauschen. Der wird sofort so parametriert, wie der davor parametriert war. Auch ein super Feature, wenn du mich fragst. Und das sind halt also Themen, die kriegt man gar nicht mit, wenn man immer nur oberflächlich an den Themen kratzt und sagt, hey, wir können das und das und das.
Das ist genau der Punkt. Wenn ich jetzt mal zurückschraube vor langer, langer, langer Zeit, als ich auch noch der glückliche Mensch war, der auch noch mal Bereitschaftsdienst machen durfte. Und wenn nachts um 3 das Telefon klingelt, ist man natürlich immer nicht so ganz begeistert.
Logischerweise.
Genau, jeder mag's oder liebt seinen Schlaf, glaube ich. Aber am schlimmsten ist halt dann, wenn dann der Kollege vor einer Maschine steht und er einfach nicht weiterkommt, weil er einfach sagt, okay, ich weiß gar nicht, wie sich das in diesem ganzen Universum gerade verhält. Ja. Und er angewiesen ist, er muss jetzt wen anrufen.
Klar, muss ja also, weitergehen.
Genau, man will ja den Kollegen helfen, also um Gottes Willen, das war jetzt nicht böse gemeint. Aber ich glaube, für denjenigen, der vor Ort ist, ist das sehr demotivierend, wenn man dann nach dem sagt, okay, ich kann jetzt gar nicht den Sensor tauschen, weil ich muss den Sensor jetzt irgendwie in eine Steuerung einstellen. Mhm. Und das ist natürlich elegant, dass er sagen kann, okay,
total.
Ich habe keine Ahnung, aber ich habe den gleichen Sensor, ich schließe den mal an. Und manchmal ist es ja auch so, man sucht ja den Fehler. Also wenn der Fehler offensichtlich ist, dann wäre das ein einfacher Job.
Ja.
Aber man sucht ja öfters und dann tauscht man mal was aus. Und dann sieht man, okay, verhält sich die Maschine anders. Und das ist natürlich diese Backup- und Restore-Geschichte Gold wert.
Super.
Weil ich brauche nicht die Steuerung kennen. Ich tausche den Sensor und sehe, okay, verhält sich die Maschine anders.
Ja, und wenn du jetzt einfach mal einen Schritt weiter denkst, das Ganze dann ins Internet bringst und du wirst aufgeweckt, irgendwas funktioniert nicht, weil du dein Handy mal nicht im Flugmodus hattest nachts, weil du eine Warnmeldung bekommen hast. Ne? Und du wirst halt gebeten, schau doch mal bitte kurz rein, schau mal in meine Maschinendaten. Kannst du vielleicht auf den ersten Blick schon sehen, was schiefläuft?
Ne? Genau.
Vielleicht anhand von Vibrationswerten kannst du sagen, okay, hey, die Amplitude ist zu hoch in der Maschine, Da wird vielleicht in, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden wird uns das Lager um die Ohren fliegen, weil da vielleicht, was weiß ich, der eine Rolle schon fertig ist, ja, mit ihrem Leben. Sind halt also Themen, ne, die dann wirklich auch in der Praxis bereichern können. Ne, also ich meine, Monitoring ist ja halt so das eine, aber vielleicht kann man das ja auch machen, eben im Prinzip bevor etwas passiert, so Stichwort Predictive.
Genau.
Sind halt auch immer so Themen. Klar, der Mensch, der muss immer wieder irgendwo noch im Mittelpunkt stehen, der wird immer noch die Entscheidung haben. Wenn man da 10 Jahre weiterdenkt, wahrscheinlich vielleicht auch nicht mehr.
Ja.
Ne, aber so weit sind wir ja aktuell tatsächlich noch nicht. In der Theorie wieder.
Ja.
Aber wieder in der Praxis nicht. Ne? Also das ist immer so, glaube ich, der Unterschied. Und deswegen finde ich das auch super spannend, mal über praktische Themen zu sprechen, weil Theorie und Praxis ja doch noch häufig sehr weit auseinander liegen. Ja, du sagst es, der Trust in Cloud-Lösungen ist aktuell vielleicht auch noch nicht so da. Ne? Der
richtig,
also kann aber durchaus da sein. Aber halt eben nur, wenn du dem Kunden halt auch einen Anreiz gibst, in der Praxis das zu verwenden und zu verproben. Und wenn es dann halt gut funktioniert, dann wird, denke ich mal, auch der Trust dann mit sich kommen.
Die Frage ist ja, welche Daten gehen wirklich in die Cloud? Hm. Muss der Kunde sich Gedanken machen, was passiert mit den, also sind die Daten so essentiell wichtig, dass wenn jemand Drittes Einsicht hätte, irgendwie schädigend für die Firma irgendwie aktiv, ja, werden könnte? Also das muss man ja nun mal auch mal sagen. Also
klar,
wir sind jetzt beim Monitoring und wenn ich jetzt einen induktiven Sensor habe mit einem Abstand und ich habe jetzt noch irgendeinen Abstandssensor. Die Frage ist halt, was sagen dem Dritten diese Werte?
Ja.
Das muss man halt betrachten. Aber jetzt nochmal kurz nochmal zurückzukommen. Ich hätte gewisse Lösungen damals 2011, 2012, gerne gehabt, die es jetzt gibt. Hm. Die hätten mir ungemein das Leben erleichtert in vielen, vielen Punkten.
Hast du nochmal ein Beispiel vielleicht?
Zum Beispiel Notdienst, 3 Krananlagen laufen über eine Kranschiene, hm, und wenn der ganz linke Kran ganz rechts ausfällt, bedeutet, dass die beiden Krananlagen, die rechts daneben stehen, auch nicht mehr fahren können. Mhm. Und wenn das um 2 Uhr nachts passiert, dann ist natürlich immer auch so ein Baustellenleiter oder ein Betriebsleiter immer natürlich dran gewollt, dass es innerhalb von, ja, Minuten,
klar,
gefixt ist. Aber wenn nachts um 2 Uhr das Telefon klingelt, dann braucht man ja vielleicht noch mal ein paar Minuten, um sich, um wach zu werden, anzuziehen, mhm, loszufahren, bis man da ist.
In der Regel.
Bis man sein Werkzeug hat, bis man an der Krananlage ist, dann gehen halt auch mal locker 1 bis 1,5 Stunden drauf und dann fängt man erstmal aktiv an, den Fehler zu, ja, suchen. Dann haben wir halt 6, sage ich jetzt mal, und um 6 Uhr kommt die Frühschicht. Ja. So, da sagt man sich, okay, was hat das jetzt für einen Mehrwert gebracht? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel elektronische Sicherungen eingesetzt hätte, mhm, über IO-Link angeschlossen, an einem Gateway, wie IO-Key zum Beispiel oder sonst was, und hätte die Daten in der Cloud gehabt, dann hätte ich gesehen, okay, es werden Grenzwerte überschritten und, mhm, hätte noch woanders Sensorik gehabt, hätte die miteinander verknüpft und hätte ein Szenario mir zusammenbilden können, was ist passiert, mhm, und hätte gegebenenfalls sagen können, okay, bitte schaltet die Sicherung X wieder ein oder den Kranbediener, okay, wir haben da ein Fehlverhalten, wenn du Vorschub fährst oder die Katze ablässt, da ist ein Fehlverhalten, mhm, bitte fahr die nur nicht mit voller Kraft, sondern mit halber Kraft. Wir gucken uns morgen früh um 6 Uhr das an.
Wie in der Formel 1. Wenn gesagt wird, du darfst nur noch ein Viertel Gas geben.
Ja,
auch immer spaßig, also, aber.
Ja, genau, aber dann wäre die Maschine vielleicht nicht ausgefallen.
Ja.
Und wir hätten dann sagen können, okay, morgens um 6 wäre die Manpower da gewesen, alle von Frühschicht, und man hätte sich das Problem wirklich widmen können.
Ja.
Und das empfinde ich natürlich jetzt im Nachhinein ein bisschen schade, das, was wir nicht, ja, hatten.
Gut, klar.
Aber gut, und ich glaube, da gibt's viele Leute draußen, die solche Probleme auch jetzt noch haben, mhm, und die vielleicht einfach gewisse Lösungen nicht kennen.
Mag sein. Also ich meine, also, man muss auch erstmal wissen, wonach man suchen muss. Das kommt vielleicht noch dazu. Ne? Also vielleicht ist auch nicht jedem IoT einfach ein Begriff.
Genau.
Ne? Also ich kenne es halt nur tatsächlich, ich meine, ich komme ja relativ frisch von der Uni, bin ja
noch jung, dynamisch, unvoreingenommen.
Das hast du gesagt. Ne? Und was man halt dazu sagen muss, es soll jetzt tatsächlich nicht mal unbedingt Kritik sein, aber IoT wird halt auch in dem Zusammenhang Industrial auch immer nur so als, ich sag mal, sehr stiefmütterlich behandelt. Es wird gesagt, ja, das gibt es und das ist der Trend und alle Geräte, Maschinen kommen irgendwie ins Internet. Aber es wird niemals gesagt, hey, du musst dich um eine Datenübertragung kümmern, du musst dir die Daten erstmal aufnehmen, du brauchst irgendwas, was es sendet, du brauchst etwas, was die Daten annimmt und, ja, verarbeitet. Also diese ganzen kleinen Systeme, ne, und wenn man jetzt einfach mal sich, stell dir mal vor, du müsstest eine Komplettlösung jetzt aus dem Hut zaubern und selbst designen. Allein schon, wie viele Kostenfaktoren da auf dich zukommen hinsichtlich Datenverbrauch, Pay-per-Use.
Absolut.
Und so weiter. Ich meine, die Liste, die wäre ellenlang. Ne?
Und wir haben dann beispielsweise, oder vor einigen Wochen hatten wir die Thematik, naja, was gibt es für Möglichkeiten einfach auf dem Markt? Und dann hat man gesagt, naja gut, okay, wir nehmen jetzt mal ein Bestandsprodukt, was auf dem Markt ist. Und es waren ganz simple Sachen. Einfach, wir wollen einfach Daten in die Cloud bekommen.
Ja.
Und haben gesagt, okay, es gibt dann verschiedene Varianten, wie man die in die Cloud bekommen kann. Und jeder hat eine Aufgabe bekommen. Mhm. Ich hatte das Glück, ich habe den IoT bekommen. Also es wäre auch ungünstig, wenn ich was anderes bekommen hätte, muss man dazu sagen. Könnte natürlich aber aus den Vollen schöpfen, was wir können in der Cloud, was wir machen können. Mhm. Und da sind wir nämlich wieder bei dem Thema, wie du sagtest zu Beginn, IoT. Und jeder spricht jetzt von Industrial IoT. Mhm. So, und ich behaupte mal, dass Industrial IoT noch gar nicht wirklich so weit verbreitet ist. Jeder spricht davon, aber es ist nicht weit verbreitet.
Ja.
Und genau deswegen telefonieren wir täglich. Das ist genau dieser Punkt. Es gibt eine Lösung, eine IoT-Lösung. Mhm. So, und die ist auch gut, die ist zuverlässig und sie funktioniert. Sie ist nur nicht industrietauglich in allen Punkten.
Und klar, das ist halt das, voll spezifisch ist.
Genau, und das ist ja das, warum wir ja täglich im Austausch sind, mit Ideen, Anregungen, Sachen, die umgesetzt werden müssen. Ja. Dass wir sagen, okay, wir wollen die Cloud so industriefähig machen, dass Kunden sagen, das ist genau das, was ich suche. Mhm. Und nicht nur von der Zuverlässigkeit, sondern auch von der Funktionalität.
Klar.
Und es soll einfach sein, dass auch nicht irgendeiner sagen muss, ich für IoT muss ich jetzt was studieren oder was groß lernen. Sondern wir wollen es so einfach aufbauen, dass der Kunde sagt, okay, habe ich verstanden,
das bekomme ich selber hin. Das Know-how, das kann ja auch durchaus bei uns liegen. Also das braucht der Kunde ja auch gar nicht. Ich meine, ich hätte auch keine Lust, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, die nicht zu meiner Expertise gehören, wenn mein tägliches Business das auch alles von mir abverlangt. Also ich meine, wenn ich jeden Tag 8 bis 9 Stunden an der Maschine stehe und wirklich Sachen produziere in der Praxis, dann habe ich jetzt auch nicht unbedingt Lust, nach Feierabend noch IoT zu studieren. Kann ich schon nachvollziehen.
Je nachdem, wo die Affinität liegt. Ne?
So, aber ich meine, du kannst es ja auf alles andere abwälzen.
Absolut.
Im Endeffekt. Ne? Und worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist einfach, wo sind die Mehrwerte in der Praxis? Ich fand es auch cool, dass du mal erzählt hast, was hättest du dir damals gewünscht, was es vielleicht heute gibt? Ja, das ist so ein bisschen das, wo ich auch sage, das ist auch ein cooler Input, weil das, was du dir damals gewünscht hast, wünschen sich wahrscheinlich auch viele ja heute noch.
Genau.
Und genau da setzt es an. Und das ist ja jetzt noch nicht mal auf eine spezifische Lösung betroffen, sondern grundsätzlich erstmal für den ganzen Bereich Industrial IoT. Weil wie gesagt, es wird stiefmütterlich behandelt. Es wird häufig ja nur oberflächlich angerissen. Ich meine, Internet of Things, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ne?
Ja.
Waschmaschine macht eine Nachricht in die Cloud, oder an mein mobiles Endgerät, weil ich habe jetzt eine App oder mein Auto kann ich mit der App connecten und steuern. Ich weiß zum Beispiel, dass ich ja bei BMW schon irgendwie über die App das Auto ausparken kann, theoretisch. Wann es praktisch in Deutschland dann verfügbar ist.
Ich habe gesehen jetzt sogar, man kann jetzt sogar das Auto starten mit dem neuesten Telefon. Also ich habe es in einem Video gesehen.
Ob ich das jetzt machen will.
Man kann sogar den Schlüssel, sein Autoschlüssel ist ja quasi auf sein Mobiltelefon und den kann man dann per Nachricht an jemand anderen schicken, dass der das Auto aufschließen kann und über NFC dann.
Ob ich das will, weiß ich nicht.
Da sind wir wieder bei Daten.
Aber ich
da wäre bei mir auch die Grenze, mit Sicherheit, wo ich sage, wenn das jetzt so mein Auto geht.
Ich habe zum Beispiel, das ist auch ganz cool, wir haben so Vorhängeschlösser bei uns am Sportverein.
Ja.
Es gibt so Bereiche, wo immer viele dran müssen, so Schränke, wo Werkzeug drin ist oder Ersatzteile oder was auch immer was. Muss man dazu sagen, Ruderverein, darum geht's. Da muss man immer viel auch mal schrauben und bauen und an den Booten frisieren und so. Ne? Und da haben wir tatsächlich Vorhängeschlösser, die über Bluetooth mit einer App verbunden werden.
Super.
Und ich kann jetzt, wenn ich quasi der Owner bin von diesen Schlössern, das sind irgendwie 10 Stück, ich kann einfach per WhatsApp oder per E-Mail oder per AirDrop oder wie auch alles das heißt, ne, kann ich einfach einem Kumpel, der jetzt da dran muss, mal eben den Zugang schicken und dann kann er für eine Stunde dieses Schloss öffnen.
Das habe ich zu Hause für meine Haustür.
Ja, gut. Das aber, ist jetzt auch nicht vielleicht das Paradebeispiel
den sowas begeistert. Aber genau das ist das Thema.
Ja.
Ich habe mir Corona hat begonnen, man wusste nicht, was sollte man machen, also habe ich mir ein Fahrrad gekauft dieses Jahr. Also mal ein neues Fahrrad. Ich hatte vorher schon eins, dass ich jetzt ganz unaktiv war.
10 Jahre kein Fahrrad gefahren.
Na, das jetzt nicht. Und dann haben wir uns ein Fahrrad gekauft. Mhm. Und dann ist natürlich immer das ganz große Thema, oh mein Gott, das Fahrradschloss. Weil man kauft sich ein Fahrrad, man ist noch voller Euphorie. Und nach dem Fahrradkauf kommt das der Schlosskauf.
Das ist das Schlimme.
Das ist das Schlimme.
Viel schlimmer, weil genau. Ein Fahrrad, finde ich, könnte ich jetzt 10 sagen, die ich gut finde, aber welches Schloss nehme ich?
Welches Schloss nehme ich? Und dann ging es halt darum, okay, ich nutze zu Hause keine Hausverschlüsse mehr für keine Tür. Mhm. Für gar nichts. Also denke ich
so
mir.
So ein Transponder?
Nee, ich mache das über Bluetooth. Also wenn ich 100 Meter mich vom Haus entferne, wird die Tür abgeschlossen, näher ich mich dem Haus, wird es aufgeschlossen und wenn ich eine Bluetooth-Verbindung mit dem Sensor habe, Freak. Dann geht die Tür auf und das ist ja ganz elegant, ne? Die Tür springt auf und wenn ich was in der Hand habe, geht die Tür auf wie Sesam, öffne dich und man läuft einfach mal hinein.
Ja, ich muss schon, ich muss mal vorbeikommen.
Aber das Thema. Da ich nie einen Schlüssel bei mir trage, habe ich ein Fahrradschlossproblem.
Ja, okay.
So, und dann ging's los. Und ich habe über wirklich Wochen ein Fahrradschloss gesucht, was über NFC, Bluetooth irgendwie zu öffnen ist und so. Es gibt eine Variante, die aber dann natürlich wieder super groß und komplex ist.
Ich kann dir einen Link schicken.
Schick mir gerne.
Ja.
Ich bin jetzt auf Zahlenschloss umgestiegen.
Ja, aber
ging auch.
Ist ja nicht die Endlösung bei dir.
Genau, ist nicht die Endlösung. Aber genau da geht's ja los. Ne? Man entfernt sich von etwas. Für was vor allem für mich normal ist, ich brauche keinen Haustürschlüssel mehr. Und gleichzeitig muss ich dann wieder an einen Schlüssel denken, was dann wieder zu anderen Problemen kommt. Andere nehmen sich den Haustürschlüssel, den Schlüsselbund, nehmen ihn mit und haben alles dabei.
Ja.
Ich habe halt nichts dabei. Doch, meinen Autoschlüssel habe ich heute dabei.
Ja.
Da bin ich
wiederum andersrum, weil da muss ich sagen, so Keyless Entry, das finde ich zum Beispiel total toll.
Das war damals nicht drin. Man muss irgendeinen Kompromiss eingehen beim Autokauf.
Ja, aber wie gesagt, dann der Rückschritt ist halt immer schwierig.
Ne? Genau.
Wenn du dann wirklich wieder, also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, du musst mir mal dein Schloss erzählen, wie du das gemacht hast, weil das würde mich tatsächlich dann auch interessieren.
Das kann man in allem Ökosystem einbinden sogar noch. Also man variantenmäßig.
Ja, ich merke schon, ich sollte nicht mehr zur Miete wohnen.
Naja gut, also es gibt aber viele Sachen, die nicht fest installiert sind. Das ist natürlich
ja,
auch
das stimmt. Ja, so ein Schloss kann man natürlich schön austauschen. Aber am Fensterrahmen rumschrauben ist, glaube ich, nicht drin.
Ja, das ist richtig. Das ist ja die Frage, was man dann... Aber es gibt, das ist ja das, was ich zu Beginn meinte. Es gibt für alles Systeme.
Ja.
Also es gibt für alles, man muss sich halt beschäftigen und leider muss man sagen, ist der IoT-Dschungel, so nenne ich ihn mal.
Das ist schon ein gutes Wort.
Genau, der ist sehr groß geworden.
Ja.
Und wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, du kommst jetzt aus dem IoT-Geschäft, bist ja da auch täglich drin. Mhm. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich will sowas haben, aber ich habe keine Ahnung, ich glaube, dann wird das echt schwierig.
Und ja, das ist zu finden.
Egal, wie smart die Lösung ist.
Ja.
Ich glaube, da ist es wirklich schwierig, dann zu sagen, okay, was muss ich jetzt für Produkte wählen? Welche Produkte sind kompatibel? Und auch alle großen Anbieter sprechen auch nicht so gern miteinander in der IoT-Welt.
Das ist halt das anders Problem. Wie wir.
Anders wie wir, genau.
Weil wir sprechen miteinander, wir arbeiten miteinander und das ist...
Nicht nur hier, auch in der Cloud auch, da oben.
Ja, überall, ne? Überall tatsächlich.
Genau.
Nee, das ist ja auch so ein bisschen, und das, du hast das gerade eigentlich schon perfekt jetzt angeschnitten, ne? Es geht ja dann auch am Ende darum, das System oder das eine System, was vielleicht führendes Leitsystem ist, irgendwo mit allen anderen Systemen, die ich noch habe, zu verknüpfen. Weil es ist natürlich utopisch zu denken, dass ein System alle anderen Systeme ablöst. Ich glaube,
das wird nie passieren.
Das werden wir uns A nicht anmaßen und B wird das nicht passieren.
Genau.
Das heißt, ich brauche offene Schnittstellen, ich muss anfangen, Daten auszutauschen. Und wenn ich da, wie gesagt, auch keine Expertise habe, utopisch das umzusetzen oder das mal eben zu lernen. Also da gibt es ja Spezialisten, die jahrzehntelang nichts anders machen, als Systeme miteinander zu vernetzen. Aber ich glaube, darin liegt auch tatsächlich dann der Mehrwert für den Kunden.
Ich hatte mir letztes, nur so mal genau auf das Thema zurückzukommen, der Rasen war neu im Garten, man war fröhlich, man hat sich gefreut. Er war grün,
durfte
kräftig. Zwei Wochen nicht betreten. Ich habe zur Sicherheit mal 3 Wochen angesetzt, natürlich wie man dann so ist. Und ich hätte mir einen Rasenmäherroboter bestellt und ich hätte mich informiert. Und als er dann ankam, das erste, was man macht, man legt die App runter. Das ist heutzutage
klar.
So.
Und dann vermisst er erstmal den Rasen.
Dann habe ich alles gemacht und ich war fertig. Und nachdem ich dann gemerkt habe, dass meiner das gar nicht kann, war ich natürlich etwas enttäuscht.
Ja.
Weil die, und da sind wir wieder in diesem Dschungel, die gehört in einer Modellreihe.
Mhm.
Aber dieses Modell hat das nicht. Und alle anderen Modelle haben das. So, und das war natürlich dann schon so ein
das
bisschen...
Das heißt, die Schnittstelle nach außen.
Die Schnittstelle nach außen, dass er halt mit einer App kommunizieren kann. Da war ich natürlich sehr bedrüppelt, habe mir dann aber gedacht, naja, es ist halt auch nur ein Rasenmäher. Der soll einfach seinen Job machen 7 Tage und soll mich in Ruhe lassen. Das war dann
und nicht mähen, während du gerade grillst.
Genau, deswegen mäht er nachts.
Sehr zur Freude der Nachbarn.
Der ist sehr leise. Also ich finde ihn sehr leise. Ich schlafe aber auch im Dachgeschoss. Also ich kriege es vielleicht nicht so gut mit. Aber jetzt kommen wir auf das Thema. Jetzt war es dann doch immer, wo ich denke, naja, jetzt mache ich meinen Garten und ich will meine Bewässerungsanlage, meine Regner sollen nach und nach laufen mit Feuchtigkeitssensoren und dass auch wirklich alles effizient ist.
Ja.
Naja, gut, aber was ist denn, wenn jetzt das System so effizient ist, dass alles funktioniert, aber der Rasenmäher ist dumm. Der fährt einfach nach seiner Uhrzeit, die eingestellt ist. Mhm. Und das System um ihn herum ist total intelligent. Da habe ich mich informiert und es gibt halt Leute, die sich auch darüber Gedanken gemacht haben. Und die haben halt eine Platine entworfen, die man halt in den gängigen Geräten einstecken kann. Und dann kann man über APIs, quasi über JSON, quasi die Kommandos abrufen des Rasenmähers und bringt die dann einfach in seine Intelligenz schon rein und man sagt, wie der Rasenmäher funktionieren soll. Und noch mehr als das, was heutzutage der Standardmarkt bietet, also mehr Informationen. Ob man die braucht, da kommt vielleicht diese Affinität durch.
Ob man es jetzt braucht, ist die eine Frage.
Ne? Aber die Möglichkeit.
Aber die Möglichkeit ist da.
Genau.
Und ich sage halt auch immer, irgendwie möglich ist irgendwie fast alles. Also alles, was ich mir in irgendeiner Form ausdenke oder überlege, was vielleicht cool wäre oder was mir meinen Arbeitsalltag total erleichtern würde, ne? Nehmen wir einfach mal eine automatisch öffnende Heckklappe beim Auto. Wenn ich jetzt mal so mit vollen Händen komme. Nein, habe ich nicht.
Ich meine, du hast schon Keyless, ne?
Ja, gut. Dafür hat es dann tatsächlich nicht gereicht. Na, aber wenn ich jetzt, na, denken wir mal daran, und ich kann jetzt einfach hier bequem meinen Fuß benutzen, braucht kein Mensch. Weil man kann es auch abstellen und die Heckklappe aufmachen.
Man kann auch den Schlüssel rausholen für die Haustür und man kann aber den Kasten abstellen.
Nice to have. So, ne? Und dann, das ist immer so ein bisschen das. Und vielleicht gibt es genau solche Geschichten auch für die Industrie, sagen wir mal, wo Dinge vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt nicht notwendig sind, weil sie haben ja immer so funktioniert. Mhm. Aber sie würden mir meinen Arbeitsalltag enorm erleichtern, besonders bei Sachen, die immer wiederkehren, wo ich mich immer wieder vielleicht auch drüber aufrege, wo ich die Motivation verliere, das noch und noch und noch mal zu machen, weil ja heutzutage das vielleicht auch einfach ein System übernehmen könnte, was halt ein bisschen mitdenkt und was halt irgendwo eine Datengrundlage hat.
Also bin ich absolut bei dir. Mhm. Wenn man mal betrachtet, wir nehmen jetzt mal so einen induktiven Sensor, das ja kennt jeder. Behaupte ich jetzt mal, hat jeder schon mal gehabt.
Wir haben keinen da. Wir haben keinen da.
Das ist also schlechte
kein,
Vorbereitung.
Würde ich keinen fast... hier.
Kein hier. Okay.
Jetzt hier auf dem Tisch.
Okay.
Aber wir sind ja auch in einer Bar.
Also, sowas hat man selten in der Bar. Also das eine schon hier, was hier steht, aber das andere nicht. Ja. aber genau das ist es halt. Man hat einen induktiven Sensor und man geht immer davon aus, der muss funktionieren, der ist auch nicht wirklich teuer, aber der ist essentiell wichtig für meine Maschine.
Ja.
Und wenn ich den jetzt anschließe und jetzt einfach nur den digitalen Ausgang nutze und sage, okay, er soll detektieren, wie der Zustand meiner Maschine ist oder die Position, dann bekomme ich halt nur das in meine Steuerung und die Steuerung verarbeitet das. Ohne irgendwas, die sagt einfach, mein TUF-Signal ist da. Das
brauchst du ja auch in dem Moment nicht.
Aber was ist denn, wenn der Sensor ausfällt?
Dann bist du wieder in so einem Randfall, der nervig ist, der dich Zeit kostet und Motivation kostet. Und genau in dem Moment macht es natürlich Sinn.
Genau, und da ist halt wieder die Frage, dann kommen Leute und sagen vielleicht, das nervt mich wirklich. Wenn ich das früher erkannt hätte, das hätte mir geholfen. Hm. Und dann gibt es immer diese Klassiker, ich habe sie selbst mitgemacht und ich behaupte, dass es die immer noch gibt. Der Schichtführer kommt morgens in der Instandhaltungstruppe und verteilt seine Aufgaben. Mhm. Mach das, da muss das gemacht werden, da muss das gemacht werden. Und es gibt immer einen Schlosser und einen Elektriker. Die gibt es immer und in jeder Firma, wo dann gesagt wird, du machst heute Philipp Rundgang. Mhm. So, und ich kann genau sagen, wie ein Rundgang aussieht. Du gehst halt durch die Halle, du guckst, dann gehst du zum Werner. Werner, wie war dein Tag gestern? Alles gut, hier und da. Vielleicht hast du noch eine Checkliste, du bist gut vorbereitet mit Checkliste.
Ja, klar.
Gehst dann und denkst, oh, jetzt habe ich mal eine Stunde mit dem Werner gequatscht. Und dann gehst du deine Checkliste schnell durch und sagst, ist ja okay, war ja gestern auch okay.
Ja.
So, und dann gehst du halt durch. So, jetzt gehen wir mal davon aus, erstmal hat die Arbeitskraft eventuell das nicht richtig kontrolliert. Oder doch. Mhm. Aber.
Wollen wir keinem unterstellen?
Absolut nicht. Aber es kann ja auch sein, dass man gewisse Sachen von außen nicht erkennt. Mhm. Ich schaue sie mir optisch an und sage, sieht gut aus, aber es kann ja schon ein Schaden durch Hitze oder so intern an der Elektronik vor.
Den wir nicht sehen können, wir nicht sehen. Nicht sehen können, ja.
Genau. Und, und wir können uns ja rein theoretisch diesen Arbeitsschritt des Rundgangs, der natürlich für soziale Kontakte enorm wichtig ist, wo ein Maschinenbediener auch sagt, die Maschine verhält sich eigenartig, ja. Aber dass ich jetzt verschiedene Sensoren und sowas alles kontrolliere oder Ölstand oder sonst was, das kann ich mir alles sparen, indem ich sage, Ich gucke, dass ich die Sachen irgendwo ablege. In einer, jetzt immer wieder bei dem Thema Cloud.
Oder sonst irgendwo.
Oder sonst
nicht immer Cloud sagen.
So, genau, aber ja gut, es gibt noch diese guten Excel-Listen.
Und dann sagen wir doch lieber Cloud.
aber genau da ist da ist, glaube ich, der Knackpunkt an sich. Jetzt ist der Instandhalter da und sagt, sowas würde ich mir wünschen. Dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, ich weiß nicht wie, die Möglichkeit habe, dass mir da geholfen wird. Jetzt gibt es natürlich dann immer so eine Entwicklungsschiene in vielen Unternehmen, die sagen, dafür haben wir keine Zeit, wir entwickeln was Neues. Aber die Altmaschinen sind ja auch noch da. Und da muss man ja immer, und da versuchen sie natürlich dann Instandhalter selbst zu helfen mit kostengünstigen Lösungen. Und da gibt es auf dem Markt auch schon Varianten. Ich nehme jetzt mal das Beispiel IoT, dass wir sagen, okay, wir nehmen den Sensor, der angeschlossen ist an der Maschine, der seinen Job
sowieso
macht.
Sowieso schon.
Sowieso schon. Ja. Dass ich einfach sage, ich nehme ein Y-Kabel und sage, das Signal, was zur Steuerung geht, wird durchgeschliffen. Aber die Intelligenz des Sensors über IO-Link, die gebe ich den IoT und schicke das in meine Cloud. Dann kann ich das tracken, ich kann mir Alarme schicken und ich kann immer einen Sensorstatus sehen, wo ich dann frühzeitig weiß, jetzt muss ich den Sensor austauschen und auch nicht nach ein Zeitintervall, immer alle 3 Monate tauschen wir den Sensor aus, obwohl er kaputt ist oder nicht, wie beim Autoinspektion, der Ölwechsel oder sonst
das
was.
Das ist auch so ein Thema, ne?
Oder Zündkerzen.
Das ist immer noch statisch, das wundert mich jedes Mal, ob es
genau.
Neue, aber.
Aber wir können auch da sagen, okay, wir können kosteneffizient arbeiten und einfach auch zeiteffizient vorsagen. Wie setzen wir es um? Und das sind dann Varianten, die kann nicht jedermann. Man muss natürlich schon sich ein bisschen damit beschäftigen. Aber man muss nicht irgendwie einen Maschinenbauer oder Steuerungstechniker beauftragen, der einen dabei hilft.
Man kann mit den richtigen Partnern, sage ich jetzt mal, mit dem richtigen Ansprechpartner, ich denke jetzt an IFM zum Beispiel, ne? Ich gehe jetzt zu meinem Vertrieb hin und sage, hey, ich muss diesen Prozess vereinfachen.
Genau.
Und dann wird man ja sofort auch immer bis zu dir letzten Endes durchgeschleift wird durchgewählt. Und wenn die eine Instanz nicht helfen kann, dann kommt die nächste und die nächste und die nächste und die nächste. Und im Endeffekt landet man bei demjenigen, der es mitentwickelt.
Genau.
Und dann wird einem geholfen. Und
richtig.
Wie gesagt, klar, Inbetriebnehmer sind natürlich unerlässlich. Ne? Weil wenn es komplexer wird, kannst du von zu Hause aus dem Homeoffice auch schlecht unterstützen.
Ich sitze nicht nur im Homeoffice. Ne? Also
nicht. Aber aus Essen auch nicht.
Das ist
dann musst du auch vor Ort sein, musst du das angucken, musst du sagen, okay, das sind meine Schnittstellen, da will ich das einbauen, das will ich messen und so weiter. Das ist natürlich remote sehr, sehr schwierig.
Genau.
Ne, und da ist natürlich der Inbetriebnehmer auch wieder unerlässlich.
Absolut.
Keine Frage. Ne, aber auch der kann ja wiederum, wenn er um die Technologie nicht weiß, halt entsprechend sich Hilfe holen, sich Fachkompetenz holen. Die muss er auch gar nicht selber haben, sondern die kann er sich halt out of the box holen, indem er zu einem Hersteller geht, der diese Fachkompetenz in Form einer Gesamtlösung, und damit meine ich jetzt nicht nur natürlich hier unsere, sondern auch andere Lösungen, die ja für andere Use Cases auch super perfekt passen und speziell dafür entwickelt wurden, halt eben dann mit in sein Portfolio aufnehmen. Ja, und ich glaube, das ist so genau die Krux, sage ich jetzt mal, in diesem ganzen Prozess, jemanden von IoT zu begeistern. Was ich dich eigentlich noch fragen wollte.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, der Instandhalter, der dreht dann da seine Runde. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange dauert das ungefähr? Dauert das einen ganzen Arbeitstag? Je nachdem, wie groß die Halle ist?
Je nachdem, wie groß die Halle ist.
Ja, aber es kann schon durchaus einen ganzen Tag in Anspruch nehmen.
Ja, also es beginnt ja trotzdem. Also man muss ja mal sagen, irgendetwas findet man ja immer. Also wenn mir jetzt einer sagt, ich drehe jetzt eine Runde und ich habe nichts gefunden, dann kann man natürlich sagen, so, naja, hat er jetzt auch wirklich überall nachgesehen. Und wenn es nur irgendwelche Reinigung von Sensorik ist oder von Laser, wo man sagt, okay, die sind zugestaubt oder so, die müssen einfach mal freigepustet werden.
Ja.
Also irgendwas gibt es immer. Ne?
Ja,
aber ich würde jetzt mal sagen, dass es da schon irgendwo, zumindest ein halber Tag, schon da wirklich gut drauf geht.
Und das kann ja schon wieder dann auch, ich sag mal, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich meine, der wird ja auch nicht jeden Sensor überprüfen in seinem Rundgang. Definitiv nicht, weil das können ja auch durchaus mal ein paar tausend sein, die da in so einer Halle drin hängen.
Oder die sind unzugänglich.
Oder das. Ne? Und in dem Moment macht es natürlich Sinn, sagen wir mal so die, wie soll ich das sagen, die Game-Breaking-Sensorik, also die Kernsensorik, das, was wirklich da sein muss, um den Prozess weiter am Laufen zu halten, die kann ich wahrscheinlich ja dann auch an so einem halben Tag abfahren und die kann ich aber natürlich auch irgendwo digitalisieren.
Absolut.
Ich meine, ich muss ja auch nicht jeden Sensor direkt digitalisieren. Ich kann ja auch vielleicht auf spezielle Sensorwerte das Ganze reduzieren um da auch ein bisschen natürlich Daten und Geld zu sparen. Da muss man halt dann vernünftig skalieren, aber da gibt's ja auch alle Möglichkeiten.
Also man muss ja jetzt auch mal betrachten, wenn du jetzt einen Rundgang machen würdest, vielleicht kriegen wir das dann mal irgendwann hin, dass wir mal gemeinsam vielleicht auch jetzt noch einen Rundgang machen können, irgendwo in der Firma. Ich frage mal nach.
Streck mal deine Fühler aus.
Ich streck meine Fühler mal aus, genau.
Ja, würde mich auch interessieren.
Du kannst mal mit der Ölkanne dann rumlaufen.
Ja, gerne.
Aber genau da ist der Punkt. Man muss es ja auch mal so betrachten, wenn du jetzt was überprüfen möchtest, kannst du davon ausgehen, dass die Maschine läuft. Mhm. Und wenn du was überprüfen musst, läuft die Maschine nicht. So, und da sind wir jetzt bei dem nächsten Punkt halt wieder. Ne? Dass halt nicht nur du 4 Stunden aktiv läufst, sondern dass du ja die Maschine, wenn du da bist, auch nur zum Stillstand bringst, weil du jetzt überprüfst. Mhm. Und wenn du jetzt eine Intelligenz hast und Daten in die Cloud senden kannst oder wo auch immer hin, dann hast du halt die Möglichkeit, die Maschine kann laufen. Du kannst die Daten während des Laufens ermitteln oder analysieren. Und du kannst auch Trends noch ermitteln, wo du siehst, okay, es gibt, weiß ich nicht, einen Druck von einem Hydraulikzylinder, der relativ hoch ist.
Ja.
Temperatur der Hydraulikflüssigkeit oder Füllstand der Hydraulikflüssigkeit, die passt mit dem Druck nicht zusammen, deswegen wird der Druck nicht aufgebaut. Das heißt, Maschinenbediener sitzt oben an einer Maschine und versucht etwas und du kommst dann von oben oder von unten, je nachdem, wo das Büro ist, kommst du dann zum Maschinenbediener und sagst, ja, ich habe gerade gesehen, du hast ein Problem, obwohl er mit dir noch nicht gesprochen hat.
Ja. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe auch wirklich eine deutliche Reduktion von Stillstandzeiten aufgrund von Wartung.
Absolut.
Ne? Also ich meine, der Austausch an sich ist ja wahrscheinlich, ne, wenn ich jetzt einen IO-Link-Sensor habe, wahrscheinlich eine Sache von 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wo der halt ist,
wie gut
der zugänglich ist. Ne? Dann muss ich da vorher noch was demontieren oder was auch immer. Aber ich habe auf jeden Fall nicht mehr die Standzeit, die ich brauche, um das vorab schon alles zu demontieren und zu gucken, hey, bist du noch in Ordnung? Bist du verdreckt, verstaubt?
Das und dann machst du es wieder zu.
Genau, dann machst du es wieder zu und erst dann kann die Maschine weiterlaufen.
Genau.
Ja, und das, also super Input nochmal an der Stelle, weil ich glaube, dass auch nicht klar ist, wie viel Zeit und wie viel Geld am Ende das doch ist, wenn man das mal aufrechnet. Ne?
Genau.
Also ich meine, klar, ich habe jetzt einen Mitarbeiter, vielleicht einen halben Tag beschäftigt und das Tag für Tag. Ne? Und ich habe daraus resultierend noch eine Standzeit meiner Maschinen für x Minuten am Tag. Wenn du das zusammenrechnest, dann hast du wahrscheinlich für jede Maschine eine IoT-Lösung schon innerhalb von kürzester Zeit refinanziert. Wäre jetzt meine...
Man muss halt immer gucken,
muss man rechnen.
Wie viele Sensoren, wie umfangreich die Maschine. Und ich glaube, da ist natürlich auch mal der große Punkt, welchen Ertrag bringt die Maschine mir? Mhm. Und was habe ich für einen Ausfall und was habe ich für Kosten, wenn die Maschine ausfällt? Und ich glaube, da muss man dann einfach gucken, welche Lösung am passendsten ist für die Applikation. Mhm. Aber da, wie du schon sagtest, gibt es überall Experten, die einen helfen und die fragen. Und oftmals ist es ja auch schon so, dass der Kunde sagt, ich will eine Lösung haben, aber jetzt muss ich einen neuen Sensor kaufen. Mhm. Aber vielleicht hat der Kunde ja schon einen Sensor, der IO-Link spricht. Er weiß es vielleicht nicht.
Im Optimalfall.
Er weiß es aber vielleicht gar nicht, weil er sagt...
Ich sag mal, IO-Link ist ja jetzt auch, ich sag mal, nicht eine Technologie, die so super viel kostet. Also ich meine, die Sensoren sind ja nicht teurer.
Die, würde ich behaupten, sind nicht teurer als damals die Sensoren.
Nö, natürlich nicht. Ne, also ich meine, die sind jetzt nicht wesentlich teurer als ein analoger Sensor, der ein analoges Ausgangssignal hat. Aber ich habe viel mehr davon.
Genau.
Und das alles nur, weil ich ein bisschen Intelligenz auf den Sensor bringe.
Richtig.
Wahnsinn.
Wenn man die jetzt noch ausschöpfen kann als Kunde oder nutzen kann. Ich glaube, viele Kunden wissen es einfach auch nicht. Also das ist jetzt nicht, und da sind wir wieder bei dem Punkt, woher sollen sie es wissen halt? Ne? Die bestellen den Sensor oder der Einkauf bestellt einen Sensor, der im System hinterlegt ist, also immer der Sensor X. Mhm. Und auf einmal heißt es dann, der Sensor ist nicht mehr verfügbar. Was mache ich jetzt? Und dann kommen natürlich immer die Leute oder da, wo bestellt wird und sagen so, naja gut, der ist halt Auslaufartikel gewesen, wir haben einen Nachfolger. Ja. Der kostet vielleicht sogar das Gleiche. Und glaub mal, oftmals ist es so, dann macht man mal, oh, der ist sogar 10 Euro billiger, der Nachfolger.
Mag sein.
Mag sein. Und dann sagt man aber noch, und im Hintergrund, aber der kann jetzt noch IO-Link. Mhm. Und dann sagt der Kunde, der Einkäufer, okay.
Brauche ich jetzt nicht.
Cool, 10 Euro billiger, kaufe ich.
Ja klar, warum auch nicht.
So, und dann kommt der unten an in der Instandhaltung und oftmals, der sieht dann gleich aus.
Ja klar,
von
ist
außen.
Ja nur ein Logo.
Genau, ja. So, und dann sagt man, oh, ist es ein anderer, aber gut, das ist jetzt der Artikel. Und der Mitarbeiter hört dann IO-Link. Mhm. Und sagt so, oh mein Gott, was ist IO-Link? Oder wie kann ich mir das vorstellen, dieses System überhaupt? Und das hatte ich zu Beginn auch, als ich das erste Mal IO-Link gehört hatte, habe ich mir gedacht so,
Ich auch. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Absolut, genau. Ich hatte das, da hatte ich eine elektronische Sicherung bekommen. Das war eigentlich so der Kernpunkt von IO-Link bei mir, wo ich sage, elektronische Sicherung, das ist Benefit hoch 10 für super, super viele. Und dann wurde mir das Gerät hingestellt als Muster und ich dachte, ja super, cool, das ist genau das, was ich habe. Ich beschäftige mich damit. Und dann dachte ich den Außendienst, wie spreche ich mit dem Gerät? Also irgendwie muss ich ja, mache ich das über TCP/IP, Profinet, Profibus, was es gibt, ASI, ja. Was auch es gibt. Und dann sagt er so, IO-Link, bitte. Und dann sagt er nur zu mir ganz trocken so, ja, du brauchst einen Master. Mhm. Habe ich gehört. So, und dann war es das. Und dann hat man sich mit diesem System, habe ich mich reingefuchst, aber man ist eigentlich relativ schnell auch reingekommen.
Muss man echt sagen.
Also das ist wirklich...
Ich war auch ein absoluter Neuling, als ich eingestiegen bin in den Job und innerhalb von kürzester Zeit hat man die Kernaussage oder die Quintessenz des IO-Link verstanden.
Genau.
Ne, versteht auch, wie die Geräte kommunizieren, kann damit arbeiten und das reicht ja. Ne, ich muss ja keinen IO-Link-Stack entwickeln können, um damit zu arbeiten.
Genau, das ist es. Ne? Also wenn man überlegt, ich fange jetzt an mit der Steuerung was zu, dann bin ich ja immer direkt im Projekt.
Klar.
Wenn ich irgendwas mache, ich bin immer im Projekt unterwegs und dann heißt es immer, der Teilnehmer hat die Adresse und der spricht nicht mit dem und da kriegt man auch mal ein paar graue Haare. Ich hoffe, die sieht man jetzt nicht so.
Alles gut.
Und bei IO-Link ist das Tolle, ich stecke einen Stecker rein, das läuft. Also das war's. Das ist wie im Auto, den Zündschlüssel umdrehe und es springt an. Und genauso ist es mit IO-Link halt auch. Mhm. Und das ist das Tolle und das Einfache, wo man relativ schnell viel Spaß entwickelt, mit dieser Technologie zu arbeiten.
Perfekt. Ja, vielen Dank für die super Einblicke in die Praxis. Also wirklich überhaupt nicht oberflächlich, super tief drin. Man merkt, du hast dich wirklich praktisch damit beschäftigt. Du hast dir selber die Hände schmutzig gemacht. Und
jetzt nicht mehr.
Sieht man jetzt nicht mehr. Ne, du hast dir selbst die Hände schmutzig gemacht. Du hast an den Maschinen geschraubt. Du hast Sensoren gewechselt, noch und nöcher. Und kannst uns davon wahrscheinlich ein Liedchen singen, wie man gehört hat.
Nicht nur das.
Und,
aber genau.
Ja, auch vieles mehr natürlich. Ja. Aber gerade jetzt so im Thema... Ne, IoT, was bringt mir das wirklich an der Front?
Ja,
und das ist für mich immer super interessant zu wissen und wahrscheinlich auch für Sie da draußen super interessant zu wissen. Nicht nur, was kann es auf dem Papier, ne, die Leistungsdaten, die Features und so weiter, das muss man auch wissen. Aber man muss halt vor allem auch wissen, wie monetarisiert sich das, was spare ich dadurch, was erspare ich meinen Mitarbeitern, auch vielleicht an Stress, ne, an zusätzlichen Arbeitsstunden, an Überstunden, die geleistet werden müssen, um den Maschinenpark neben dem normalen Job, dem Daily Business, noch am Laufen zu halten. Ne, wird mit Sicherheit in vielen Firmen auch der Fall sein, dass das noch on top gemacht werden muss. Und das finde ich super interessant zu wissen. Eine letzte Frage habe ich noch und dann sind wir auch schon, glaube ich, über eine Stunde dran.
Ich weiß es nicht, ich habe nicht auf die Uhr geschaut.
So langsam gehen wir Richtung Feierabend, denke ich mal, am Freitag.
es sieht danach aus.
Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Ihr bei IFM seid ja auch digital ja sehr weit vorne. Ne? Klar, jetzt in der aktuellen Situation spricht natürlich jeder über virtuelle Teams, über, Remote und so weiter. Inwieweit würdest du sagen, jetzt für die aktuelle Situation hilft uns IoT vielleicht auch unsere Produktion im Blick zu behalten? Was sind da so deine Benefits, die du siehst? Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich es natürlich jetzt aus dem Büro heraus oder von der Couch, wenn ich auf der Couch arbeite, mir die Werte angucken kann.
Du arbeitest
auf der
Couch, wenn du im Homeoffice bist?
Bitte?
Du arbeitest auf der Couch, wenn du im Homeoffice bist?
Nicht immer.
Okay.
Nicht immer. Ja, manchmal.
Gelegentlich.
Ist halt bequemer für den Rücken.
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber
das muss man einfach mal machen. Ne? Okay. Schön den Laptop auf. Ich habe mir so ein Brett gekauft.
Ja.
Ne? Und da habe ich so ein Mauspad auch drin integriert. Und der Laptop, den kannst du da draufstellen. Und dann kannst du super bequem arbeiten. Und dann kannst du dich so...
Da muss man nur aufpassen, dass es nicht zu bequem wird. Ne?
Ja, das ist die Gefahr. Aber es wird ja nicht langweilig bei uns, deswegen, also einschlafen ist da schwierig. Ja.
Also zumindest, wenn ich dich anrufe, dann nimmst du immer ab. Also, oder du hast die Lautsprecher so laut.
Solange das noch der Fall ist, weiß ich, bin ich eingeschlafen. Nee, sag doch mal kurz. Also wenn du jetzt sagst, okay, wir sind jetzt alle irgendwo im Homeoffice, ne, vielleicht auch jemand, der ja in einem produzierenden Unternehmen oder wirklich in der Produktion tätig ist vielleicht jetzt partiell im Homeoffice zwangsläufig, weil halt gewisse Schichten nicht sich treffen dürfen. Wo würdest du da so den Mehrwert sehen?
Definitiv, indem man sagen kann, also einmal diese Wartungsgeschichten, die wir gerade hatten, aber es gibt ja auch oftmals, dass man einfach Maschinenzustände prüft oder Flüssigkeiten nachfüllen muss und dass sich da große Menschenmassen befinden, also ein Maschinenbediener, ein Instandhalter, einer, der alles prüft, dann ist der Betriebsleiter noch da, der dann irgendwelche Analysen durchführt. Das heißt, man ist natürlich viele Leute an einem Fleck und zusätzlich, ich habe es gehört aus Südafrika, da ist es zum Beispiel aktiv oder aktuell so, dass ein Lockdown ja vorhanden ist, wie wir ihn in Deutschland auch hatten.
Ja.
Ob der jetzt da schlimmer ist oder noch weiter ausgebreitet ist, das weiß ich nicht.
Können wir uns gar nicht anmaßen.
Aber es gibt halt dort Wassertanks. Und diese Wassertanks, die sind halt komplett in den Land verteilt. Und das ist dann halt für gewisse Farmen und damit halt auch natürlich die Tiere ja, Wasser haben, sage ich jetzt mal, oder auch vielleicht Menschen.
Lebensnotwendig.
Genau, und genau da ist es dann halt auch so. Da muss jetzt keiner im Lockdown rumfahren und sich einer Gefahr aussetzen, sondern man sieht einfach von zu Hause aus, okay, wo ist welcher Status, wie ist denn da die Fill-Level, wie sind eventuell auch, wenn man einen Durchflusssensor anschließt, wie viel Wasser habe ich denn verbraucht in den letzten Tagen bei den Temperaturen, wann kann ich denn planen, wieder aufzufüllen?
Ja.
Also das heißt, da kann ich halt schon präventiv handeln und muss nicht irgendwem eine Gefahr aussetzen, dass er irgendwo hinfahren muss. Also ich glaube jetzt gerade in der aktuellen Zeit ist IoT und auch Digitalisierung ganz groß in jeder Munde. Viele wissen vielleicht noch nicht, wie man es am intelligentesten einsetzen soll.
Ja, das glaube ich auch noch die Challenge, die wir noch vor uns haben, das auch wirklich dem Endverbraucher, dem Anwender zugänglich zu machen, einfach zu machen und ihn auch wissen zu lassen, dass es da was gibt. Ja, das ist aber, ich glaube, da sind viele Unternehmen tatsächlich im Moment schon auf dem richtigen Weg.
Ja.
Aber wir stehen, was das angeht und was die Präsenz dieser Lösungen angeht, glaube ich, noch sehr am Anfang. Oder wir sind in einer spannenden Zeit des Umschwungs.
Ja, das so würde ich es eher sagen.
Sagen wir mal so. Also es gibt schon viele Lösungen, die auch wirklich sehr, sehr gut sind, aber die sind noch nicht unbedingt in aller Munde. Und ich glaube, wir erleben gerade eine Zeit des Umschwungs.
Definitiv.
In vielerlei Hinsicht. Den einen positiv, den anderen vielleicht sehr negativ.
Ja.
Für viele ist es eine Chance aktuell, für viele ist es natürlich alles andere als eine Chance, keine Frage. Ne? Ich will es auch gar nicht, ist auch gar nicht gut reden oder so, sondern es ist einfach ja neue Herausforderungen, würde ich es nennen.
Ich glaube, dass vorher Leute prinzipiell was nicht als notwendig betrachtet haben. Und ja, durch die Pandemie, die wir jetzt gerade haben, ist das mit der Notwendigkeit, wird das ein bisschen zurückgeschraubt, sondern man sagt, okay, ich bin jetzt doch offen, mal was zu testen.
Ja, klar.
Und dann vielleicht
auch zwangsläufig.
Ja, und vielleicht dann aber auch durch die Erfahrung, die man dann macht, sagt, hätte ich das mal früher gemacht.
Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass man viele Meetings, wo wir sonst vielleicht auch Stunden hingefahren sind, auch ganz bequem über Remote machen kann. Bei vielen ist es natürlich tatsächlich auch so, dass ich sage, boah, so ein Face-to-Face-Meeting ist unerlässlich und muss auch sein. Ne, aber viele so einfache Abstimmungen, gerade auch mit diesen ganzen Kollaborationstools, die man dann da jetzt so hat, ist natürlich schon auch einfacher, wenn man gemeinsam auf einem Dokument arbeiten kann oder so. Ist vielleicht nicht notwendig, dass man sich trifft und erstmal noch eine Viertelstunde Smalltalk macht.
Ja, man ist, ne, also, ich glaube, dass man in Anführungsstrichen ein bisschen produktiver ist.
Glaube ich auch,
weil ich rufe an, weil ich was von dir möchte.
Genau.
Und man telefoniert häufiger dadurch.
Als wenn wir uns den ganzen Tag gegenüber sitzen würden und einfach mal auch zwischendurch ein Pläuschchen halten.
Genau.
So wie jetzt hier.
Ist auch, finde ich, gut.
Ja.
Für einen Freitagnachmittag.
Man muss sich auch austauschen und genau das ist auch letzten Endes das, was wir hier mit fokussieren, was wir haben wollen. Ne? Die Messen fallen weg und wir wollen einfach natürlich gemeinsam mit unseren Partnern auch im Gespräch bleiben. Und den Input, den ich jetzt heute von dir schon wieder bekommen habe, der ist so viel wert, auch für meine tägliche Arbeit, dass ich sagen kann, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich danke dir, dass du da warst.
Hat gerne.
Sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die tiefen praktischen Einblicke, die sicherlich auch den einen oder anderen zu Hause vielleicht auch, wo man sich so wiederfindet, ne, oder wo man sagt, boah, das kenne ich, was der Kevin da erzählt hat. Ne, und vielleicht jetzt mal auch aktiv darüber nachdenken, mal auf Lösungssuche zu gehen.
Ja, genau.
Ne, und das möchte ich nur jedem ans Herz legen, zumindest mal zu gucken, was gibt es? Und wie kann mir das meinen Alltag erleichtern oder wie kann mir das vielleicht sogar bares Geld sparen?
Richtig.
In diesem Sinne, ich wünsche allen ein schönes Wochenende, dir natürlich auch.
Ja, vielen Dank, dir auch.
Und auf ein gutes Bier gleich im Garten.
Ja, definitiv.
In diesem Sinne, tschüss.